Gottes Willen erkennen, hören und tun. Ich war vorhin unten im Keller und ich weiß nicht, wer von euch schon unten war und die Kinder abgegeben hat. Die Kinder sind heute unterwegs zu Abraham. Und da ist ein riesiges Zelt aufgebaut in dem einen Raum mit Lichterketten und es gibt was zu essen und das wird richtig toll. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn die nachher nach Hause kommen und euch erzählen von Abraham, denn das ist genau das Thema. Gottes Willen erkennen, hören und tun. Das hat Abraham gemacht. Der saß ganz bequem zu Hause, gar nicht arm. Und dann hat Gott ihm etwas gesagt und dann hat er das getan. Er ist aufgebrochen, hat alles hinterlassen, zurückgelassen und ist aufgebrochen in eine ungewisse Zukunft, aber eine Zukunft, die von Gott bestimmt war. Vielleicht sollten wir alle runtergehen und dazu hören. Da gibt es wenigstens was Gutes zu essen. Das gibt's hinterher auch für alle, aber was anderes. Hören und tun, das liegt ja manchmal auf verschiedenen Planeten. Man kann sehr viel hören, aber ob man es dann auch tut, das ist dann nochmal ein ganz großer Unterschied. Und wie kommt es vom Hören zum Tun? Jesus hatte ja manchmal Humor und hat Geschichten erzählt, die wir, wenn wir die von klein auf kennen, gar nicht mehr mit diesem Humor oder dem Witz dahinter so hören. Er erzählt die Geschichte von jemandem, der ein Haus baut, und zwar auf einen Felsen. Und ein anderer Mensch, der ist so dumm, und da hört man schon, wie wahrscheinlich alle gekichert haben und gegrinst haben, ja, der baut sein Haus in ein Flussbett oder in ein Wadi, also auf den Sand, da wo man zum Teil des Jahres ebene Fläche hat, nicht so einen harten Felsengrund, den man erst zubereiten muss, um ein Haus darauf bauen zu können. Und der baut sein Haus ganz bequem auf den Sand. Ja, und das große Problem, das ist natürlich jedem sofort bewusst, was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn die Wasserbäche von den Bergen herunterstürzen? Natürlich, das Haus auf dem Felsen wird stehen und das Haus, das im Sand gebaut ist, wird sofort weggeschwemmt werden. Das weiß doch jeder. Was soll diese Geschichte? Es geht in dieser Geschichte darum, dass Jesus sagt, ein Mensch, der hört, was ich sage, aber es nicht tut, der ist so dumm wie jemand, der sein Haus auf den Sand baut. Also das kann alles sehr schön aussehen und super fromm sein und ganz toll nach außen glänzen. Aber wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn uns das Fundament anfängt zu wackeln, was bleibt dann noch bestehen, wenn wir nur Hörer sind, wenn wir nicht umsetzen, was wir gehört haben, wenn wir nur Wissen ansammeln, aber es nicht selber erleben? Wenn wir nur immer mehr über Jesus sagen können, aber es nicht mit ihm wirklich persönlich erleben. Das ist ein toter Glaube, ein Glaube, aus dem auch keine Werke hervorgehen, aus dem man nichts aufbauen kann, an dem man kein Taufest machen kann. Ein Glaube, der uns im Stich lässt, wenn es schwierig wird. Und wir alle gehen durch schwierige Phasen im Leben und erleben das, wie an unseren Fundamenten gerüttelt wird und wie wir immer wieder an die Frage stoßen, ist das denn alles wirklich wahr? Und dann erinnert man sich oft an die Dinge, die man mit Jesus erlebt hat und nicht so sehr an die Predigten, die man mal gehört hat. Vielleicht auch. Petra ist ja gut darin, sich Sachen zu merken, habe ich heute festgestellt. Viel Christus und viel Treff. Viel Christus, ja, man kann das hier alles so aufnehmen, in sich verinnerlichen, verarbeiten. Aber der Treff, das, wo das auf die Realität trifft, auf Menschen trifft, wo ich das umsetze in die Tat, wo ich aktiv bin, wo ich mit Gott was erlebe, das ist eigentlich das Entscheidende. Und das muss nicht nur in der Gemeinde sein, das kann auch im Berufsleben sein, im Alltag, in der Nachbarschaft. Da, wo ich das tue, was ich von Jesus erkenne, da verändert sich mein Leben, mein Herz. Und da verändert sich auch etwas in dieser Welt, da wo ich hingestellt bin von Gott. In Island gibt es ein schönes Wort für die Autoschilder, die Hinweisschilder, die dir sagen, noch so und so viel Kilometer bis Gießen oder bis, was weiß ich, wie die Orte da heißen, bis Reykjavik, noch so und so viel Kilometer. Und die Leute nennen diese Schilder Pharisäer. Weil sie sagen, die Pharisäer, die zeigen dir den Weg, aber sie gehen ihn nicht selber. Und so ist es oft mit uns Christen. Wir können viel theoretisch weitergeben, aber tun wir es denn auch selber? Sind wir denn bereit, von dem Hören zum Tun zu kommen? Auf was hören wir denn? Wie hört man denn Gottes Stimme? Du kannst tausendmal hier Ansagen hören, 3 Meter weiter, und wir brauchen noch mehr Spenden. Und wenn du es nicht tust, dann wird's nichts draus werden. Also wenn du nicht das umsetzt, was du erkennst, vielleicht ist es für manche gar nicht dran. Ich will jetzt nicht sagen, jeder muss das machen. Aber für die, die sich das schon vorgenommen haben, wenn du das nicht tust, dann wird's auch nichts werden. Also immer dieser Schritt vom Hören zum Verstehen, zum Verinnerlichen, zum Tun. Der Glaube muss praktisch werden. Wie höre ich denn Gottes Stimme? Und ich habe mir gedacht, jetzt nach 22 Jahren, wo wir dieses Haus besitzen, nehme ich mal als Beispiel die Zeit, in der wir überlegt haben, ob wir dieses Haus überhaupt kaufen. Das ist ja eine große Entscheidung. Man sagt ja immer, man hört Gottes Stimme in der Bibel, und das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, und alle Entscheidungen, die wir treffen, sollten sich an der Bibel messen lassen. Es gibt keine Sonderoffenbarung, wo Gott sagt, ja übrigens, und das, was ich da früher mal gesagt habe, das gilt heute nicht mehr. Also ich habe mir eine Meinung geändert. Ich habe das zwar mal in meinem Wort festgelegt, aber die Umstände haben sich geändert und die Menschen haben sich geändert. Und das machen wir heute mal ein bisschen anders. Wir wollen ja nicht so engstirnig sein. Nein, Gottes Wort ist verbindlich und es ist die Wahrheit und es bleibt bestehen über die Generationen hinweg und gibt uns Orientierung. Also Gottes Wort ist der erste und wichtigste Hinweis, den ich euch geben kann. In Gottes Wort finden wir das, was wir hören und tun sollen. Gott redet durch sein Wort zu uns. Aber in der Bibel haben wir jetzt keine Stelle gefunden, geht hin und kauft das Haus. Also vielleicht das mit dem Sand und mit dem Felsen, da sind wir ja hier ganz gut auf dem Felsen, das haben wir schon beachtet. Aber was machen wir jetzt mit so einer Entscheidung? Ich sehe gerade, da sind noch Gäste, hier vorne sind noch 2 Stühle. Kommt gerne nach vorne, hier sind noch 2 Stühle frei. Herzlich willkommen. Wir haben damals viel diskutiert, überlegt, uns die Fakten angeschaut. Manche sind ja noch hier, könnten das jetzt auch erzählen. Ich sehe so ein paar aus der Jesusgemeinschaft, die damals schon mitgerungen haben. Und die Fakten waren jetzt nicht so ermutigend. So viel Schulden aufnehmen, so ein kaputtes Haus. Damals waren die Türen eingetreten, die Heizung war kaputt, die Fußböden, alles war kaputt. Also ihr könnt es euch wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Hier war eine Schule drin, oben waren keine Wohnungen, sondern Klassenräume. Hier waren 2 Klassenräume allein in diesem Raum. Also es war schon eine spannende Geschichte, hier durchzulaufen und zu denken, oh Mann, schaffen wir das überhaupt? Und wir haben wirklich ernsthaft diskutiert. Es gab viele Argumente dagegen, viele warnende Stimmen. Sollen wir das Haus überhaupt kaufen? Und das muss man sehr ernst nehmen. Und ich glaube, auch auf diese Weise hört man manchmal Gottes Reden. Die Umstände. Aber die Umstände waren auch, wir waren viel zu viele Leute, wir hatten keinen Platz mehr, wir wussten nicht wohin, wir hatten keinen Raum, um uns zu treffen, wir mussten uns immer irgendwo einmieten und anfragen, ob wir uns hier und da mal in einem anderen Haus treffen können. Das waren auch Umstände, die dazu führten, dass wir gesagt haben, wir müssen da weiter nachdenken. Dann, wie höre ich Gottes Stimme? Durch andere Menschen, die auch mit Jesus leben, die ich frage, die ich einbeziehe in meine Entscheidung. Ich höre auf das, was andere erfahrene Christen mir sagen. Menschen, die schon länger gelernt und geübt haben, auf Gottes Stimme zu hören. Und wir haben damals einen Architekten gefragt, den Vater von der Christine, der in der Offensive junger Christen mitgearbeitet hat. Und haben gesagt, Hermann, sollen wir das kaufen? Und Roland hat zu ihm gesagt, Hermann, du bist Schwabe und du bist Architekt. Sollen wir das kaufen? Ja oder nein? Und er hat gesagt, ja, ihr müsst das kaufen. Wir brauchen solche Orte. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Moment nachdenken, alle miteinander, was würde alles wegfallen, wenn wir dieses Haus nicht hätten an Treff und an Christus? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der Rat der Geschwister. Wir haben auch den Eberhard Tröger gefragt, der Leiter einer Mission damals war, der EMO, Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten, haben gesagt, Eberhard, ist es richtig, so viel Geld auszugeben für ein Haus, wo doch in der Welt so viel Not ist und so viele Menschen auf das Evangelium warten? Sollen wir das nicht lieber zusammenlegen und in die Weltmission geben? Und er hat auch gesagt, nein, ihr müsst das Haus kaufen. Wir brauchen solche Orte. Dann die eigene Vernunft habe ich schon genannt, die innere Stimme, das innere persönliche Hören auf Gott. Und das spielt bei uns im Christustreff immer eine große Rolle. Wir geben Raum zum Hören auf Gott, wir haben Kammabende, wir machen das in der Worship-Zeit, dass wir sagen, wir hören jetzt hin, was Gott uns sagen kann, damit Gott zu uns reden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieses ganz persönliche innere Gewisswerden. Ja, das will Gott von mir. Aber das ist auch ganz gefährlich. Und deswegen muss es ergänzt werden durch die Schrift, durch die anderen Christen, durch die Vernunft, durch das, was mir an Umständen begegnet. Wir kriegten jetzt eine E-Mail von jemandem, der sagt, wir haben in meiner Gemeinde so einen Abend gemacht, wo wir auf Gott hören. Und da hatten zwei Frauen den Eindruck, dass ihre Männer tödlich verunglücken. Was machen wir jetzt damit? Ja, hell sehen sollten wir nicht in der Gemeinde. Entweder Gott gibt jetzt den Hinweis, man soll beten, dass es nicht passiert. Das ist oft mit prophetischen Reden so, dass man dann betet, dass etwas nicht geschieht, dass Gott uns mit hineinnimmt und sagt, Mensch, komm, da müssen wir jetzt für beten. Und dann passiert es auch nicht. Oder es ist die eigene innere Angst, die in so einem Moment nach oben kommt, wo man spürt, das ist die größte Angst, die dieser Mensch vielleicht hat. Und die kommt in so einer Stille, im Hören auf sich, in sich hineinhören, kommt auch das Seelische mit hoch, nicht nur Gottes Stimme. Und wie unterscheidet man das? Man unterscheidet das, indem man es an der Schrift prüft, indem man es mit Menschen bespricht, die mit Gott unterwegs sind, und indem man es Gott hinlegt und Gott wieder anvertraut. Unser Herr, wenn du mir das jetzt wirklich gezeigt hast, dann gebe ich es dir zurück und bitte dich, dass dein Wille geschieht und dass du mir dabei hilfst. Also das sind so die Dinge, die mit dem Hören Gottes zu tun haben. Wie höre ich Gottes Stimme? Ich höre sie ganz persönlich in meinem Herzen. Gott nimmt ein Wort und pflanzt es in mein Herz. Ich erkenne, das ist jetzt für mich. Das habt ihr alle schon erlebt, hoffentlich. Und wenn nicht, dann betet drum, dass Gott euch solche Momente schenkt. Manchmal muss man auch aufräumen, Schuld ausräumen, damit man wieder Gottes Stimme hören kann. Denn das kann uns auch den Blick auf Gott und auf das Hören von Gottes Stimme vernebeln, wenn wir in Schuld stecken bleiben, wenn wir nicht unser Herz reinigen, wenn wir sozusagen verstopft sind mit Dingen, die uns das Hören auf Gott quasi taub, für das Hören auf Gott taub machen, weil unsere Ohren verstopft sind, weil wir im Ungehorsam leben. Es muss sich im Leben bestätigen, das ist das Letzte. Das Hören auf Gott ist dann von Gott, wenn es sich im Leben bestätigt, wenn es real wird. Weil Gott ist nicht jemand, der in der Fantasiewelt lebt, sondern das wird immer in die Realität hineinreichen, was er tut. Es wird uns immer irgendwann in der Realität begegnen. Dass wir jetzt hier sitzen, ist der Beweis, dass wir damals richtig gehört haben, würde ich mal behaupten. Ja, es hätte auch sein können, wir hätten es wieder verkaufen müssen, haben wir auch manchmal dran gedacht, wenn wir gar kein Geld mehr hatten, was haben wir eigentlich gemacht. Aber dass wir jetzt heute noch hier sitzen können, zeigt, es war wirklich ein Weg, den Gott uns geführt hat. Und da können wir nur dankbar sein, dass wir diese vier Wände haben. Jetzt zum Tun. Was soll man denn tun? Aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Und demütig sein vor deinem Gott. Das ist uns schon gesagt. Es gibt die großen Linien, in denen wir leben. Das, was Gott geoffenbart hat, in den großen Linien unseres Lebens. Das hat immer mit Gott und den Menschen zu tun. Gott geht es immer nicht nur um sich selbst, sondern um sich und die Menschen, die er liebt. Und deswegen sind auch die beiden Verse, die ich euch jetzt vorstelle, diesen einen aus Micha und den anderen aus Lukas 10, Vers 27, das sind die Verse, die uns so die grobe Richtung vorgeben. Ich lese noch mal vor, Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Das Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott ist die Voraussetzung für die Liebe zu den Menschen. Dass ich Menschen lieben kann, hängt damit zusammen, dass ich geliebt bin, von Gott geliebt bin und dass ich zurückliebe. Liebe wächst da, wo man liebt, wo man investiert. Jemand hat mal einem Ehepaar geraten und gesagt, ihr könnt von dem Konto eurer Liebe nur das abheben, was ihr einbezahlt habt. Also man füllt ein gemeinsames Konto, mal zahlt der eine mehr ein, mal der andere. Und dann kann man abheben in den Zeiten der Not und kann sagen, okay, ja, unsere Liebe besteht. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Wir investieren in die Beziehung mit Gott, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir mit ihm reden. Da ist Ehe und Liebe sehr ähnlich, dass wir sagen, ich bin für dich da. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich tue das, was dir gut tut. Ich will, dass dein Wille geschieht, Vater im Himmel, Vater, der mich liebt. Es geht um das Tun, dass man das, was man glaubt, auch tut. Wir waren jetzt gerade in Ägypten und haben da mitbekommen, als wir in Aswan waren, in Südägypten, wie die Christen reagiert haben auf die Ermordung der 21 koptischen Christen in Libyen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass 21 Gastarbeiter mit einem Bus unterwegs waren zum Flughafen, um nach Hause zu fliegen. Und der Bus ist gekidnappt worden und die sind alle ermordet worden, also die Kehle durchgeschnitten. Ganz schrecklich. Aber es gab unter den Christen keine Reaktion von Hass. Es gab eine ganz tiefe Trauer. Sie haben uns auch erzählt, dass sie, als diese Charlie Hebdo-Geschichte war, die großen Auseinandersetzungen in der islamischen Welt auch, die Proteste dagegen, dass 82 Kirchen in Ägypten angezündet wurden. Das kriegt man hier gar nicht so mit. 82 Kirchen wurden angezündet als Reaktion auf die Freiheit des Westens, sich über Gott lustig zu machen. Unsere Geschwister in Ägypten haben dafür einen hohen Preis bezahlt und in anderen Ländern auch. Was haben sie gemacht? Sie haben große Banner an die Kirchen gehängt. Wir lieben euch. Wir vergeben euch. Also wenn ich das höre, da geht mir eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil man sich das kaum vorstellen kann. An die kaputten, zerstörten Kirchen ein Schild zu hängen. Wir lieben euch. Wir vergeben euch. Das ist Hören und Tun. Hören und tun, in die Tat umsetzen. Nicht reagieren, wie Menschen reagieren, sondern das tun, was Gott uns aufträgt, nämlich unsere Feinde zu lieben. Warum ist es so schwer, zwischen Hören und Tun die Brücke zu bauen? Dazwischen liegt der Wille oder auch die Entscheidung. Und der Wille spielt uns oft einen Streich, das sagt die Schrift auch. Ich will das Gute, aber ich tue es nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wie kommt das eigentlich? Und da kann ich nur Erlösung erfahren. Ich kann davon nur von außen befreit werden. Aus mir selber habe ich diese Kraft nicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich kann mir tausendmal was vornehmen und ich mach's dann doch nicht. Letztlich gewinnt die Gewohnheit zum Beispiel. Die Gewohnheit, das, was man sich so angewöhnt hat, das macht man dann. Oder es gewinnt die Faulheit. Oder es gewinnt die Angst vor Veränderung. Oder es gewinnen die falschen Prioritäten, die ich gesetzt habe. Vom Hören zum Tun geht nur, wenn ich meinen Willen, meine Entscheidung auch Gott hinhalte und sage, du kannst mir auch den Willen schenken. Hilf meinem Unwillen. Oder wie Paulus gesagt hat, hilf meinem Unglauben. Ich merke an diesem Punkt, dass ich dir da nicht genug vertraue, dass ich da nicht genug bereit bin, mich zu investieren, dass ich nicht nur noch bereit bin, das Richtige und Gute zu tun. Ein Vers, der nicht in der Bibel steht. Es gibt nichts Gutes, jetzt dürft ihr mitsprechen, außer man tut es. Amen.